Ich wohne in einer Großstadt in Texas. Mein Wohnkomplex ist mit einem Tor gesichert und liegt in einer guten Gegend. Aber die Sicherheit ist nicht extrem streng. Manchmal werden die Türen offen gelassen und jeder kann sich hinter jemandem hereinschleichen, der mit dem Zugangscode reinkommt. Vielleicht hat die Verwaltung in den letzten 3 Jahren ein- oder zweimal Hinweise wegen Aufbrüchen an Fahrzeugen oder gestohlenen Gegenständen auf den Veranden herausgegeben. Außerdem haben wir häufig Haustürverkäufer, obwohl Schilder das verbieten. Also, an einem Freitagabend gehe ich gegen 2.30 Uhr morgens ins Bett. Aus irgendeinem Grund habe ich Schwierigkeiten einzuschlafen, also höre ich einen Podcast und mit der Zeit beginne ich einzunicken. Ich werde auf ein Geräusch aufmerksam, das wie ein Klicken klingt. Zunächst denke ich, es käme von einem meiner Nachbarn über mir, der Lärm macht, und ich lasse es gelten, weil ich es gewohnt bin, dass sie an den Wochenenden lange wach bleiben. Nach etwa 30 Sekunden wird mir klar, dass das Geräusch extrem repetitiv ist und sogar lauter zu werden scheint. Also fange ich an, genauer hinzuhören, um herauszufinden, was es sein könnte und woher es kommt. Plötzlich trifft es mich. Es kommt von der Tür zu meiner Wohnung. Ich springe aus dem Bett und gehe zum Flur. Ich erkenne das Geräusch sofort. Der Mechanismus des Türschlosses bewegt sich schnell hin und her, als ob jemand versucht, die Tür aufzubrechen. Ich kann hören, dass ein Gegenstand ins Schloss gesteckt und mit großer Gewalt manipuliert wird. Immer wieder wird Hebelwirkung ausgeübt. Instinktiv drehe ich mich um, gehe zur Nachttischschublade neben dem Bett, öffne sie mit der Kombination und nehme meine 357 SIG-Pistole heraus. Ich lade ein 14-Schuss-Magazin ein und setze ein Hohlspitzgeschoss in den Verschluss. Ich gehe zurück zur Tür und als ich aus dem Schlafzimmer trete, sehe ich, wie sich das Schloss dreht und nachgibt. Ich richte sofort meine Waffe nach vorn, wohl wissend, dass ich im Falle eines Hereinstürmens in einem Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen müsste. Ich beschließe, dass ich, wenn jemand die Tür durchbricht, ihnen einen Moment zum Rückzug geben werde, aber wenn sie irgendetwas anderes tun oder aggressiv eindringen, werde ich schießen und erst danach fragen. Sie kommen jedoch nicht hinein, denn ich hatte das Riegelschloss von innen eingerastet, als ich vor einem Jahr eingezogen bin. Ich erinnere mich, dass ich dachte, das Schloss sei eine großartige Sicherheitsmaßnahme und ich habe mir angewöhnt, es immer anzulegen, wenn ich zu Hause bin. Rückblickend hat mir diese Entscheidung ein Leben- oder Todkonfrontation erspart. Als ich das merke, gehe ich zur Tür und schaue durch den Spion. Auf der anderen Seite stehen 3 Personen, 2 Männer und eine Frau. Alle 3 tragen Kapuzenpullover, sodass man ihre Gesichter kaum erkennen kann. Die Männer haben Gegenstände in den Händen, aber ich kann nicht genau sehen, was es ist. Sie reden miteinander. Wahrscheinlich versuchen sie zu verstehen, warum sie die Tür nicht öffnen können, obwohl sie das äußere Schloss geschafft haben. In diesem Moment spricht die Frau laut hinter den beiden Männern, sodass jeder im Flur sie hören könnte. Sie spricht in einer anderen Sprache und die einzigen Worte, die ich herausfiltere, sind bla 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 bla, Apartment 250, bla bla bla. Und sie wiederholt es wie eine kratzende Platte. Als ich das höre, denke ich einen Moment lang, ob sie vielleicht betrunken sind und sich in der Wohnungsnummer geirrt haben, aber das wäre unmöglich. Um mein Schloss aufzubekommen, müssten sie entweder einen exakten Schlüsselkopie haben oder ein spezielles Werkzeug zum Aufbrechen des Schlosses. Ich habe meinen Schlüssel nie kopiert, noch je jemandem gegeben. Außerdem, 250 ist nicht meine Wohnungsnummer und wie ich später herausfand, existiert diese Wohnungsnummer im Komplex überhaupt nicht. Ich trete von der Tür zurück, greife einen Besenstiel und ramme ihn heftig gegen die Tür, um ihnen klarzumachen, dass ich auf der anderen Seite bin. Sofort hören sie auf, am Schloss zu hantieren und laufen davon. Ich überlege, 911 zu rufen, entscheide mich aber dagegen, es sei denn, sie kämen zurück. Ich weiß, dass sie längst weg wären, bevor irgendjemand ankäme. Es wäre zu riskant, ihnen hinterherzulaufen, um eine bessere Beschreibung oder ein Kennzeichen zu bekommen. Und außerdem hatte ich nicht genügend identifizierende Informationen, damit es zu einer Festnahme führen würde. Am nächsten Tag habe ich den Polizeibericht erstellt und die Hausverwaltung benachrichtigt. Sie sagten, das sei ungewöhnlich, aber sie würden den Sicherheitsbeauftragten informieren und für ein paar Nächte Polizeipräsenz anfordern. Letztlich ist nichts weiter passiert, aber das überrascht mich nicht. Seitdem sind 7 Monate vergangen und es gab keine weiteren Vorfälle. Niemand sonst im Gebäude hat etwas Ähnliches gemeldet. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen werden, aber eine Vorsichtsmaßnahme, die ich ergriff, war, ein Smart Lock für den Riegel zu kaufen, sodass ich den Riegel von innen immer verriegelt lassen kann, selbst wenn ich nicht zu Hause bin. Es ist verrückt zu denken, dass der Riegel das Einzige war, das mich von einer bewaffneten Auseinandersetzung mit Eindringlingen getrennt hat. Man sagt, in solchen Situationen wisse man nicht wirklich, wie man reagieren werde, bis es passiert. Aber ich kann ehrlich sagen, dass ich stolz bin, ruhig geblieben zu sein und mental darauf vorbereitet, mich zu verteidigen. Wenn es etwas Gutes an der Sache gab, dann, dass ich mir sicher bin, richtig reagiert und mich auf das Unvorstellbare vorbereitet habe. Also, Einbrecher um 3 Uhr morgens. Tut euch selbst den Gefallen und sucht euch eine sicherere Art, euer Leben zu verdienen. In meiner Wohnung gibt es nichts, wofür es sich zu sterben lohnt. Das passierte vor etwa 9 Jahren. Zu der Zeit lebte ich mit einer Mitbewohnerin in einem Reihenhaus in einem Vorort von Denver. Mein damaliger Freund war immer irgendwie missbräuchlich gewesen, mal mit einer Ohrfeige, mal indem er mich auf den Boden drückte. Aber nachdem ein ihm sehr nahestehendes Familienmitglied gestorben war, verlor er wirklich die Kontrolle. Mein Ex, Pierce, rastete etwa eine Woche nach der Beerdigung während eines Streits aus und warf mich zu Boden, wobei er immer wieder auf meinen Arm schlug, bis ich einen riesigen blauen Fleck auf einer Schulter und einen Handabdruck auf der anderen hatte. Mein Gesicht war am Ende geschwollen und meine Lippe blutete. Meine Mitbewohnerin rief die Polizei und er wurde verhaftet. Es wurde eine Kontaktverbotsanordnung erlassen und ihm wurde aufgetragen, eine Therapie zu machen und vielleicht an Drogen- oder Alkoholgruppen teilzunehmen, obwohl er zu der Zeit nichts konsumierte. Es vergingen ein paar Monate und ich lebte immer noch mit dieser Mitbewohnerin, weil ich finanziell völlig von ihr abhängig war. Sie hatte sich sogar die Mühe gemacht, mir mein GED zu bezahlen. Diese Frau ist ein Engel, das musste ich sagen. Einen großen Teil meiner Zeit verbrachte ich damit, für die Fächer zu lernen. Nach allem, was passiert war, wurde ich sehr agoraphobisch, aber trotzdem gelang es mir, online Freundschaften zu schließen und vielleicht sogar etwas mehr mit einem wirklich netten Kerl. Eines Tages kam Pierces Großmutter bei mir vorbei, um mich mitzunehmen, damit ich meine Telefonrechnung bezahlen konnte. Sie wohnte in der Nähe, im selben Reihenhauskomplex, ungefähr direkt hinter meinem Haus. Ich erinnere mich, dass es der erste schöne und leicht warme Tag nach einem langen Winter war, also öffnete ich alle Jalousien, um das Sonnenlicht hier inzulassen, und ließ sie offen, als ich ging. Nachdem ich meine Telefonrechnung bezahlt hatte, begann Pierce, sie anzurufen. Ich machte mir nicht allzu viele Sorgen, weil ich wusste, dass er zu der Zeit eigentlich bei seiner gerichtlich angeordneten Therapie sein sollte. Ich konnte nicht hören, was er sagte, aber seine Großmutter sagte ihm, dass wir gerade bei McDonald's gehalten hätten. Auch das war zu dem Zeitpunkt kein Problem. Ich aß weiter meinen Big Mac oder was auch immer, bis Pierce vielleicht 3 Minuten später wieder anrief. Seine Großmutter sagte ihm, dass wir wahrscheinlich in 10 Minuten zu Hause sein würden, und das Gespräch endete. Ich beendete mein Essen und wir fuhren los. »Im Auto! Etwa 2 Minuten von meinem Haus entfernt«, rief Pierce erneut an. Ich konnte immer noch nicht seine Seite des Gesprächs hören, aber seine Großmutter nannte ihm die Kreuzung, die wir gerade passiert hatten, und plötzlich hatte ich ein schreckliches Gefühl im Magen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, konnte aber nicht sagen, was es war. Doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass etwas furchtbar falsch war. Ich überlegte, seine Großmutter um Hilfe zu bitten, aber um das klarzustellen. Sie hatte mehrmals gesehen, wie Pierce mich schlug oder versuchte, mich zu erwürgen, und hatte offen ihre Abneigung darüber geäußert, dass ich es nicht schaffte, ihn nicht wütend zu machen. Jedenfalls parkte seine Großmutter vor meinem Haus und ich bemerkte, dass alle Jalousien, die ich geöffnet hatte, jetzt geschlossen waren. Wir gingen hinein und als sie gegangen war, ging ich in mein Zimmer und sah ein Word-Dokument, das auf meinem Computer geöffnet war. Pierce hatte eine ganze Seite Unsinn geschrieben, aber ich sah nur auf die großen Worte oben: »Ich lese deine E-Mails.« Sofort wusste ich, dass er die Mails zwischen dem Jungen und mir gesehen hatte, die zwar nicht explizit sexuell oder flirtend waren, bei denen man aber merkte, dass da etwas zwischen uns war. Mein Kopf hörte an dieser Stelle auf zu lesen und ich musste herausfinden, ob er noch im Haus war. Da eine Kontaktverbotsanordnung bestand, wusste ich, dass er durch die Hintertür hineingekommen sein musste, damit ihn niemand sah. Auch klammerte ich mich an den Gedanken, dass, wenn die Hintertür abgeschlossen war, er wahrscheinlich schon weg war. Ich rannte zur Tür und sah, dass sie verschlossen war, aber kaum war ich dort, hörte ich, wie sich ein Schrank im Zimmer öffnete, aus dem ich gekommen war. Es waren schwere, wütende Schritte zu hören und er schrie meinen Namen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber ich kann mich nicht an genaue Details erinnern. Ich erinnere mich an sein Gesicht von meinem, bevor ich begreifen konnte, was geschah. Ich erinnere mich auch, dass ich wieder in diesem Zimmer war. Ich glaube, wie wir zusammen meine E-Mails durchgingen. Und ich erinnere mich daran, dass er mich immer wieder heftig ohrfeigte, bis mir schwindelig wurde. Irgendwie schaffte ich es, ihn zu überzeugen, mir zu erlauben, mein Telefon zu benutzen, um auf eine Nachricht meiner Mitbewohnerin zu antworten. Ich weiß nicht mehr, was ich schrieb, aber ich erinnere mich, dass sie sofort anrief und dass Pierce, 2 Meter von mir entfernt, mich mit der Überzeugung ansah, mich töten zu wollen. Und meine Mitbewohnerin fragte, »Bist du sicher?« Ich sagte nur, »Nein.« Sie sagte, sie sei unterwegs und komme so schnell wie möglich. Schließlich war Pierce überzeugt, dass ich die Polizei gerufen hätte, und mit einem Messer in der Hand sagte er mir, dass er mir, falls sie trotzdem kämen, geben könnte, was ich verdiente. Ich konnte ihn überzeugen, dass ich die Polizei nicht gerufen hatte, und dann fing er an zu weinen, wie schrecklich er doch als Mensch sei. Mit dem Abdruck seiner Hand in meinem geschwollenen Gesicht versuchte ich, ihn davon zu überzeugen, dass er nicht schrecklich sei und dass er bitte nichts Dummes tun solle, bis meine Mitbewohnerin nach Hause käme. Nach diesem Ex-Freund zog ich in einen anderen Bundesstaat, änderte meinen Namen und so weiter. Möge es niemals wieder zu einer Begegnung kommen. Vor einigen Jahren, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, passierte uns etwas wirklich Seltsames. Es war sehr spät, etwa um 1:30 Uhr morgens, und mein Mann und ich waren gerade dabei, ins Bett zu gehen. Wir hörten ein Klopfen an der Haustür, was schon seltsam war, denn wer klopft um diese Uhrzeit? Mein Mann ging zur Tür, und dort stand eine Frau. Wir merkten sofort, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Sie war nervös und konnte nicht stillstehen. Ihre Augen huschten hin und her, als würde sie nach etwas suchen, und sie kratzte sich ständig an den Armen. Sie bat darum, hereinzukommen, um die Toilette zu benutzen. Mein Mann sagte ihr auf keinen Fall, dass dies kein öffentlicher Ort sei und sie gehen müsse. Die ganze Zeit, während er sprach, blickte sie weiter an ihm vorbei ins Hausinnere. An der Situation war etwas Gefährliches. Wir schlossen sofort die Tür ab, nachdem mein Mann sie zugemacht hatte, und ließen das Licht auf der Veranda noch eine Weile an, um sicherzugehen, dass sie wirklich weg war. Das hatte uns sehr erschreckt, besonders mich, da ich schwanger war. Es war eine sehr große Frau, hochgewachsen und kräftig. Nachdem mein Mann ihr gesagt hatte, dass sie nicht hineinkommen dürfe, ging sie nicht einfach weg wie eine normale Person. Stattdessen begann sie an unserer Sicherheitstür herumzuziehen. Sie packte die Klinke und rüttelte kräftig daran, um sie zu öffnen. Ich stand hinter meinem Mann und sah alles und dachte nur, Gott sei Dank schließen wir diese Tür immer sofort ab, wenn wir ins Haus kommen. Das ist eine Gewohnheit, die wir seit Jahren haben. Man weiß nie, was passieren kann. Doch dann wurde es wirklich beängstigend. Sie verlor völlig die Kontrolle. Sie fing an, mit den Fäusten gegen die Tür zu schlagen, und sie schlug wirklich heftig. Sie schrie aus voller Kehle. Mein Mann hatte genug von dem Schlagen und Schreien und öffnete die Tür erneut. Er war sehr wütend und sagte ihr, sie solle verschwinden oder er rufe die Polizei. Als er das sagte, hielt sie einfach inne. Sie stand völlig still und schweigend da. Sie starrte uns an, was wie eine Ewigkeit schien. Vielleicht 20 Sekunden. Es war unheimlich, wie sie uns ansah, als würde sie uns studieren. Plötzlich drehte sie sich um und ging, ohne ein Wort zu sagen. Wir schalteten schnell alle Lichter im Haus aus, damit sie uns nicht sehen konnte. Wir gingen zum Fenster, um durch die Jalousien zu schauen, und sahen, wie sie direkt in den Garten unseres Nachbarn ging, wo 2 Personen auf sie warteten. Sie begannen, miteinander zu reden, und in diesem Moment wurde uns alles klar. Ich sagte zu meinem Mann, dass dies eindeutig eine Falle für einen Einbruch sei, und er meinte, er habe genau dasselbe gedacht. Sie wollte in Wirklichkeit gar nicht auf die Toilette. Wahrscheinlich wollte sie sehen, ob wir die Tür öffnen und sie hereinlassen würden, oder sie überprüfte, welche Art von Sicherheit wir hatten, Wie viele Personen im Haus waren solche Dinge? Die Geschichte mit der Toilette war nur ein Vorwand, damit wir öffneten. Das Beängstigende war, dass ich diese Frau schon zuvor in der Nachbarschaft gesehen hatte. Nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Sie wusste also wahrscheinlich, dass ich schwanger war. Es war in diesem Moment ziemlich offensichtlich. Das hätte uns zu einem perfekten Ziel gemacht. Ich glaube, sie dachte, dass wir, weil ich schwanger war, alles tun würden, um mich und das Baby zu schützen. Du weißt ja, wie das ist, wenn man versucht, seine Familie zu beschützen. Man tut Dinge, die man normalerweise nicht tun würde. Die Leute nutzen das aus. Ich bin mir fast sicher, dass sie mir von irgendwoher gefolgt war. Vielleicht vom Supermarkt oder von der Arztpraxis, wer weiß. Sie könnte unser Haus beobachtet und auf den richtigen Moment gewartet haben, um etwas zu versuchen. Das Seltsame ist, dass ich sie nach dieser Nacht nie wieder in der Nachbarschaft gesehen habe. Kein einziges Mal. Es ist, als wäre sie verschwunden. Vielleicht ist sie in ein anderes Gebiet gezogen. Oder vielleicht hat jemand anders die Polizei gerufen. Aber ich habe mich immer gefragt, ob sie vielleicht in der Gegend unterwegs war, um andere schwangere Frauen oder Familien ins Visier zu nehmen. Mein Name ist Isidora. Und dies ist eine Geschichte, die ich nie gedacht hätte erzählen zu müssen. Es gibt Dinge, die man besser vergessen sollte, tief in dunklen Ecken des Gedächtnisses verborgen. Aber manchmal finden diese dunklen Ecken dich wieder, egal wie sehr du zu entkommen versuchst. Alles begann, als ich das Haus in der Willow Street kaufte. Ein neuer Anfang, dachte ich. Frische Farbe, große Fenster und viel Platz. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einließ. Das Haus war alt. Das war klar. Der Typ von Ort, der mehr als ein Leben gesehen hatte, aufgebaut durch Stürme, Geschichte und Geheimnisse. Aber in diesem Moment erschien es mir perfekt. Ich suchte etwas Bezahlbares und als die Maklerin mir den Ort zeigte, hatte ich das Gefühl, dass es ein Zuhause werden könnte. Sie sagte nicht viel über die Vergangenheit des Hauses und übersprang die meisten Details. Erst später wurde mir klar, wie viel sie verschwiegen hatte. Die erste Nacht war ruhig. Ich zog langsam ein, ordnete Dinge und stellte Möbel an die Plätze, von denen ich dachte, dass sie passen würden. Die Räume waren still, zu still, aber ich schob es auf die neue Umgebung, weit weg vom Lärm der Stadt. Dennoch war etwas im Haus, das sich seltsam anfühlte. Ich konnte nicht genau sagen, was es war, aber die Luft schien schwer, fast so, als würde sie auf mir lasten. Mit der Zeit begannen kleine Dinge zu passieren. Es begann mit Geräuschen. Zunächst schwach. Schritte auf der Treppe, während ich oben war, das Knarren einer Tür beim Öffnen, obwohl ich wusste, dass sich keine bewegte. Manchmal glaubte ich, etwas aus dem Augenwinkel zu sehen. Einen Schatten, der sich hinter meinem Blickfeld vorbeischob, doch jedes Mal, wenn ich hinsah, war da nichts. Ich versuchte es zu ignorieren, überzeugte mich selbst, dass es nur meine Einbildung war. Eines Nachts, während ich Kisten im Wohnzimmer auspackte, fand ich ein altes Foto. Versteckt zwischen einigen Sachen. Es war schwarz-weiß und zeigte ein Mädchen von nicht mehr als 10 oder 12 Jahren, das vor demselben Haus stand, das ich gerade gekauft hatte. Sie trug ein weißes Kleid, hatte lange dunkle Haare und ein leichtes Lächeln im Gesicht. Etwas an dem Foto beunruhigte mich. Ich konnte nicht aufhören, ihre Augen anzusehen. Sie schienen distanziert, leer. Die Nächte wurden nach diesem Fund schlimmer. Ich wachte mitten in der Nacht auf mit dem Gefühl, beobachtet zu werden. Meine Haut kribbelte und mein Herz schlug heftig, aber wenn ich die Augen öffnete, war niemand da. Ich sagte mir immer wieder, es sei nur der Umzugsstress, dass ich einfach müde sei. Aber tief im Inneren wusste ich, dass es etwas anderes war. Eines Nachts, etwa 2 Wochen nach dem Einzug, hörte ich etwas, das unmöglich zu ignorieren war. Es war spät, nach Mitternacht, und ich war fast eingeschlafen, als ein Schrei die Stille durchbrach. Er kam nicht von draußen, sondern aus dem Inneren des Hauses, genauer gesagt aus dem Keller. Der Klang war schrill, voller Angst, und er durchfuhr mich mit Panik. Ich sprang aus dem Bett, mein Herz raste. Für einen Moment dachte ich daran, still zu bleiben und so zu tun, als hätte ich nichts gehört. Aber etwas zog mich aus dem Bett, ein Drang, den ich nicht erklären konnte. Mit dem Handy als Taschenlampe stieg ich die Treppe hinunter, fast lautlos über das Holz. Das Haus war kalt, kälter als normal, und mit jedem Schritt wurde die Luft schwerer und dichter. Als ich die Kellertür erreichte, zögerte ich. Der Schrei hatte aufgehört, aber sein Echo vibrierte noch in meinen Ohren. Langsam drehte ich den Griff und stieg in die Dunkelheit hinab. Die Treppe knarrte unter meinem Gewicht und die Kälte wurde intensiver. Das Licht der Taschenlampe flackerte und warf lange Schatten an die Wände. Am Fuß der Treppe erstarrte ich. In der entferntesten Ecke stand das Mädchen vom Foto. Sie trug dasselbe weiße Kleid, das Haar fiel schlaff um ihr Gesicht. Ihre Augen bohrten sich in meine und ich spürte die Kälte bis in die Knochen. Aber es war nicht nur ihre Anwesenheit, die mir Angst machte, sondern auch ihr Aussehen, als gehöre sie nicht mehr zu dieser Welt. Eine Ewigkeit schien zu vergehen, während wir uns regungslos ansahen. Dann hob sie langsam die Hand und deutete auf die Rückwand. Zuerst verstand ich nicht, doch als ich ihrer Blickrichtung folgte, bemerkte ich etwas Seltsames. Ein Teil der Wand schien neuer als der Rest, als wäre er hastig repariert worden. Ich wagte mich nicht näher, aber es war nicht nötig. Ihre Augen sagten mir alles. Etwas Schreckliches war in diesem Keller geschehen. Etwas, das vertuscht, hinter den Wänden verborgen worden war. Und jetzt war sie gefangen, unfähig zu gehen. Ich schlief die restliche Nacht nicht. Bei Tagesanbruch traf ich eine Entscheidung. Ich konnte nicht in diesem Haus bleiben. Was auch immer dort geschehen war, was immer noch hinter diesen Mauern verborgen war, es war etwas, womit ich nicht leben konnte. Am nächsten Tag stellte ich das Haus zum Verkauf. Das Geld war mir egal. Ich wollte nur weg. Bevor ich ging, recherchierte ich. Ich musste wissen, was passiert war, warum das Mädchen noch dort war. Was ich herausfand, war schlimmer, als ich mir vorgestellt hatte. Vor Jahren war ein Mädchen in diesem Haus von ihrer Stiefmutter ermordet worden. Man fand ihre Leiche nie, aber es kursierten Gerüchte über den Keller, über Wände, die gebaut worden waren, wo vorher keine gewesen waren. Ich bin nie wieder zur Willow Street zurückgekehrt. Das Haus steht immer noch, soweit ich weiß, und wartet auf sein nächstes Opfer. Aber ich habe mit einer Sache Frieden geschlossen. Ich werde das Mädchen im weißen Kleid nie vergessen und ich bete, dass sie eines Tages den Frieden findet, den sie verdient. Es regnete draußen und ich war 7 Jahre alt. Mein Name ist Jubin. Ich erinnere mich, dass ich auf dem Wohnzimmerboden saß und mit meiner Babysitterin Jenny ein Brettspiel spielte. Meine Eltern waren meine Großmutter besuchen, die sich nicht wohl fühlte. Sie wollten nicht, dass ich mitkomme, also würde Jenny diese Nacht bei mir bleiben. Der Regen prasselte stark gegen die Fenster und ließ das Haus wie eine kleine warme Blase wirken. Jenny war nett und ich mochte sie. Sie lächelte immer und brachte mich mit ihren albernen Geschichten zum Lachen. Wir waren auf unser Spiel konzentriert, als wir ein Klopfen an der Tür hörten. Es war unerwartet. Meine Eltern würden erst in einigen Stunden zurückkommen. Jenny stand auf, etwas neugierig. »Wer könnte das sein?«, murmelte sie, während sie zur Tür ging. Ich blieb sitzen, die Spielfiguren vor mir verstreut. Ich hatte keine Angst, nur Verwirrung. Jenny öffnete die Tür und da stand ein Mädchen, völlig durchnässt vom Regen. Sie schien ein paar Jahre älter als Jenny zu sein. Ihr Haar klebte am Gesicht und sie zitterte beim Sprechen. »Mein Auto ist kaputt«, sagte sie leise, »direkt vor ihrem Haus. Kann ich ihr Telefon benutzen?« Jenny schaute nach draußen und sah das Auto schief auf der Straße geparkt. Es war noch an, die Lichter schwach im Regen. Das Mädchen wirkte harmlos, höflich, zu höflich. Jenny trat einen Schritt zurück und ließ sie hinein. Im Haus schüttelte das Mädchen das Wasser von den Armen und trocknete ihr Gesicht mit dem Handtuch, das Jenny ihr gegeben hatte. Das Haus fühlte sich nicht mehr warm und gemütlich an. Jetzt war es angespannt, als wäre etwas nicht in Ordnung. Ich bemerkte, dass die Augen des Mädchens durch den Raum wanderten, als hätte sie kein wirkliches Interesse, einen Anruf zu tätigen. Das machte mich unwohl. Jenny reichte ihr das Telefon, aber bevor sie eine Nummer wählen konnte, hörten wir ein lautes Klopfen an der Tür. Diesmal war es kein sanftes Klopfen, sondern hart, als ob jemand kräftig zuschlug. Das Mädchen wurde blass und Jenny verharrte einen Moment, bevor sie wieder zur Tür ging. Doch bevor sie den Griff berühren konnte, sprang die Tür auf. Ein Mann stürmte herein, das Gesicht wütend und wild. Er hielt eine Waffe in der Hand und ich fühlte, wie mein Herz stehen blieb. Das Mädchen trat zurück, aber nicht aus Angst. Es schien, als hätte sie darauf gewartet.
»Nicht bewegen!«
schrie der Mann und richtete die Waffe auf uns. Jenny keuchte und wich schnell zurück, während ich regungslos auf dem Boden blieb, zu verängstigt, um mich zu rühren. Das Mädchen war nicht unschuldig. Sie war von Anfang an Teil des Plans. Sie hatte ihn hereingelassen. Der Mann blickte schnell durch den Raum, seine Augen wanderten von mir zu Jenny und dann durch das Haus. Er gab dem Mädchen Anweisungen, das ruhig an der Tür stand, ohne jede Spur von Angst. »Überprüf die Zimmer«, sagte er, und sie begann zu gehen, öffnete Schubladen und durchsuchte die Sachen meiner Eltern. Ich konnte hören, wie sie sich durchs Haus bewegte und alles mitnahm, was wertvoll aussah. Der Mann blieb in der Nähe der Tür, beobachtete uns aufmerksam und ließ die Waffe nicht los. Jenny war blass, die Augen vor Angst weit geöffnet, versuchte aber, ruhig zu bleiben. Langsam setzte sie sich auf das Sofa, um mich in ihrer Nähe zu halten. Sie flüsterte, »Alles wird gut«, aber ich konnte die Angst in ihrer Stimme hören. Ich wollte ihr glauben, konnte es aber nicht. Der Regen draußen schien stärker zu werden. Das Geräusch füllte den Raum und ließ alles weit entfernt wirken. Ich hielt die Augen auf den Mann gerichtet, aus Angst, dass etwas Schlimmeres passieren könnte, wenn ich wegsehen würde. Er ging durch das Wohnzimmer und sammelte kleine Dinge ein. Den Schmuck meiner Mutter, die Uhr meines Vaters, alles, was wertvoll wirkte. Gerade als ich dem Mädchen sagen wollte, sie solle sich beeilen, kehrte sie zur Vorderseite des Hauses zurück. »Ich glaube, das war's«, sagte sie. Es war, als hätten sie das schon einmal gemacht, wie ein Team. Der Mann nickte und blickte zur Tür, bereit zu gehen. Doch als das Mädchen die Hand nach dem Türgriff ausstreckte, geschah etwas. Ein grelles Licht flackerte durch die vorderen Fenster. Ein Auto hielt direkt vor unserem Haus. Es war nicht das kaputte Auto des Mädchens, es war ein anderes. Der Mann fluchte leise und das Gesicht des Mädchens wurde erneut blass. Diesmal wirklich. Es war die Polizei. Der Mann trat einen Schritt zurück, unsicher, ob er weglaufen sollte, aber es war bereits zu spät. Die Beamten stiegen aus dem Auto und gingen die Stufen zur Tür hinauf. Der Mann sah das Mädchen an, aber sie blieb regungslos, unschlüssig, was zu tun war. Sie hatte es nicht erwartet. Die Polizisten klopften kräftig an die Tür und drängten sie auf, als keine Antwort kam. Der Mann versuchte sich zu bewegen, aber die Beamten waren schnell. Sie befahlen ihm, die Waffe fallen zu lassen, und nach einem angespannten Moment gehorchte er. Sie fixierten ihn und das Mädchen, legten ihnen Handschellen an und führten sie im Regen hinaus. Jenny und ich blieben sitzen, zu verängstigt, um uns zu bewegen. Erst als einer der Beamten zu uns kam, um uns zu überprüfen, wurde mir klar, dass es vorbei war. Mein Nachbar, Herr Thompson, hatte das fremde Auto und den Mann bemerkt, der herumlungerte, und die Polizei gerufen. Meine Eltern kamen kurz darauf zurück, überrascht und erleichtert, uns unversehrt zu finden. Sie umarmten mich fest und versprachen, dass so etwas nie wieder passieren würde. Aber ich wusste, dass ich diese Nacht nie vergessen würde. Den Regen, das Mädchen und den Mann, der gewaltsam hereinstürmte. Es war eine Nacht, die meine Sicht auf die Welt veränderte. Selbst jetzt, wenn es regnet, erinnere ich mich noch viel zu deutlich. Ich war schon immer ein Fan von Isolation, aber allein in einem Haus am Rande des Waldes in Alaska zu leben, war eine neue Dimension der Einsamkeit. Mein nächster Nachbar, Thomas, wohnte etwa 5 Gehminuten die Straße hinunter. Sein Haus war das einzige andere weit und breit. Ich war dorthin gezogen, weil ich Ruhe brauchte. Es war der perfekte Ort. Ein dichter Wald umgab die Gegend und die Stille der Nacht war fast ohrenbetäubend, die Art von Stille, die einen fühlen lässt, als wäre man der letzte Mensch auf der Erde. Thomas war von Anfang an freundlich. Er war etwas älter als ich, vielleicht Ende 50, aber immer nett. Er half mir beim Umzug, gab mir Ratschläge, wie man in der Natur lebt und brachte mir mehrmals selbst gebackenes Brot. Ich dachte, ich hätte mir keinen besseren Nachbarn wünschen können. Eines Abends saß ich auf dem Sofa und sah einen Film. Draußen heulte der Wind, ließ die Bäume sich biegen und schwanken. Ich hatte das Feuer an, um der Kälte des alaskischen Winters zu trotzen. Ich begann, mich in der Handlung zu verlieren, als es an meiner Tür klopfte. Ich erwartete niemanden und erschrak. Ich ging zur Tür und schaute durch den Spion. Zu meiner Überraschung war es Thomas. Ich öffnete die Tür und er schenkte mir ein seltsames Lächeln. »Hallo Thomas, was ist los?«, fragte ich und trat zur Seite, um ihn hereinzulassen. Der Wind war scharf und ich wollte die Tür nicht zu lange offen halten. Er zögerte einen Moment, bevor er eintrat. Ich habe jemanden in der Nähe deines Hauses gesehen, sagte er leise. Er oder sie schlich nur herum. Ich dachte, ich sollte dich warnen. Ein kaltes Gefühl breitete sich in meinem Magen aus. Allein hier, ohne andere in der Nähe, war der Gedanke an einen Fremden draußen nicht gerade beruhigend. »Danke, dass du mir Bescheid sagst«, sagte ich und schloss hinter ihm die Tür ab. »Konntest du die Person gut erkennen?« Thomas schüttelte den Kopf. »Nein, es war zu dunkel, aber wer auch immer es war, gehörte nicht hierher.« Ich dankte ihm erneut und nach ein paar Minuten belanglosen Gesprächs ging er. Ich schloss die Tür ab und überprüfte auch die Fenster. Alles schien sicher, aber die Vorstellung, dass jemand um mein Haus schlich, ließ mich nicht los. Zur Sicherheit kontrollierte ich die Hintertür. Schließlich ging ich ins Bett. Ich versuchte, die Unruhe abzuschütteln und zu schlafen, aber es fiel mir schwer. Der Wind draußen hörte nicht auf und jedes Knarren des Hauses klang lauter als sonst. Ich muss irgendwann eingeschlafen sein, denn das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich vom Geräusch von Stimmen draußen geweckt wurde. Zuerst dachte ich, ich träumte, aber die Stimmen waren real. Benommen und verwirrt stand ich auf und ging zum Fenster. Es war nur einen Spalt geöffnet, durch den eine eiskalte Brise hereinwehte. Als ich hinaussah, blieb mir das Herz stehen. Thomas war da, direkt neben dem Haus, und er war nicht allein. Ein mir unbekannter Mann stand bei ihm, mir den Rücken zugewandt. Sie sprachen, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Ich beobachtete sie einen Moment lang, versuchte zu verstehen, was geschah. Vielleicht war Thomas hinausgegangen, um den Mann zu suchen, den er zuvor gesehen hatte. Ich schüttelte den Kopf und sagte mir, dass ich überreagiere. Vielleicht hatten sie den Fremden erwischt und jetzt war alles in Ordnung. Trotzdem fühlte sich etwas falsch an. Ich schloss das Fenster und ging zurück ins Bett, zog die Decken bis zum Kinn hoch. Ich versuchte wieder einzuschlafen und redete mir ein, dass es nichts sei. Dann hörte ich es. Ein lauter Knall von unten. Mein Blut gefror. Ich setzte mich im Bett auf, das Herz raste und lauschte auf weitere Geräusche. Es war das Geräusch von zerbrechendem Glas mein Wohnzimmerfenster. Es ließ sich nicht verwechseln. Mein Geist raste. Versuchte jemand einzubrechen? Ich rannte zum Schlafzimmerfenster und sah wieder hinaus. Thomas war noch da, aber der Mann, der bei ihm gewesen war, war verschwunden. Er bewegte sich nicht, reagierte nicht auf den Knall, stand einfach da und starrte mein Haus an. Etwas stimmte sehr nicht. Ich griff nach meinem Telefon und schloss die Tür zum Schlafzimmer ab. Meine Hände zitterten, während ich den Notruf 911 wählte. Ich versuchte ruhig zu bleiben, während ich der Leitstelle schilderte, was passiert war. Sie versicherten mir, dass die Beamten unterwegs seien. Ich blieb in meinem Zimmer, das Herz raste und lauschte auf weitere Geräusche von unten. Nach scheinbaren Stunden hörte ich Sirenen in der Ferne. Erleichterung durchströmte mich. Die Polizei kam schnell und nach ein paar angespannten Minuten fanden sie den Eindringling. Er war durchs Wohnzimmerfenster eingestiegen, hatte aber noch nicht das Obergeschoss erreicht. Doch das war nicht das Ende. Nachdem sie mich befragt und das Gebiet durchsucht hatten, entdeckte die Polizei etwas Beunruhigendes. Der Mann, der in mein Haus eingedrungen war, war kein gewöhnlicher Fremder. Es war jemand, mit dem Thomas seit Monaten in Kontakt stand. Sie fanden Nachrichten zwischen ihnen, in denen sie etwas Schreckliches planten. Ich erfuhr nicht alle Details, aber es war klar, dass Thomas nicht der freundliche Nachbar war, für den ich ihn gehalten hatte. Er hatte mich überwacht, Pläne geschmiedet und in dieser Nacht sollte es passieren. Die Polizei nahm Thomas fest und ich sah ihn nie wieder. Kurz darauf verkaufte ich das Haus. Es war unmöglich, dort zu bleiben, nicht nach dem, was geschehen war. Ich zog nach New York City, weit weg von der Isolation der alaskischen Wildnis, aber jene Nacht bleibt mir bis heute im Gedächtnis. Das passierte mir am Freitag, dem 23. Dezember 2011. Ich bin eine Frau Anfang 40 und wohne in einem städtischen Viertel, das für Gewalt bekannt ist, aber in einem ziemlich ordentlichen Teil der Stadt, in einer ruhigen Sackgasse. Es war früh am Abend, aber draußen schon dunkel, und ich saß in meinem Auto, das in meiner Einfahrt geparkt war. Ich war dabei, es sauber zu machen, weil ich ein paar Leute zum Flughafen bringen würde und wirklich verbergen wollte, dass mein Auto sonst meist unordentlich ist. Ich habe zwei Hunde, Das ist also meine Ausrede und an die klammere ich mich. Ich war fast fertig, als ein Auto die Straße hochfuhr, an mir vorbeiging, am Kreisverkehr wendete und jemanden ungefähr 2 Häuser weiter absetzte. Ich bemerkte das Auto und den Mann, aber es löste in mir keine Alarmglocken aus, weil ich dachte, sie hätten ihn abgesetzt und er würde in ein nahegelegenes Haus gehen. Außerdem wirkte er unglaublich lässig. Das ist das Einzige, wofür mir diese ganze Situation peinlich ist, dass es bei mir keine Alarmglocken ausgelöst hat. Wie konnte ich nur so naiv sein? Ich weiß es besser. Ich ging von meiner Einfahrt aus um das Beet herum, zu meiner Treppe. Ich hörte ihn hinter mir, nahm aber an, er ginge einfach auf dem Bürgersteig vorbei. Gerade als ich die Treppe erreichte, stellten sich mir die Nackenhaare auf und ich bekam Gänsehaut. Ich versuchte, mich umzudrehen, aber es war zu spät. Eine Hand packte mich an der Schulter und die andere drückte etwas Hartes gegen meinen Rücken, so dass ich nach vorne gehalten wurde. Er war viel größer als ich und ich spürte, wie er sich vorbeugte, um mir ins Ohr zu flüstern: "Halt den Mund oder ich schneide dich auf." Sein Atem roch nach Alkohol und lass mich dir sagen, mit einem Messer erstochen oder ermordet zu werden, ist ehrlich gesagt meine größte Angst von allen. Ich habe schon immer Albträume davon gehabt, erstochen zu werden. Ich war ein paar Minuten zuvor auf der Toilette gewesen, aber ich war so verängstigt, dass mir trotzdem ein bisschen Urin entwich. Ich wünschte, meine Blase wäre voller gewesen. Vielleicht hätte ihn das angewidert und er wäre gegangen. Er hielt mich weiterhin an der Schulter und hielt mir etwas an den Rücken, während er mich die Treppe hinaufschob und ins Haus hinein. Als wir hereinkamen, versuchte ich etwas zu sagen, in der Hoffnung, mein Mitbewohner, der gegenüber in seiner eigenen Einheit wohnt, sei zu Hause, aber er fauchte mir zu, ich solle die Klappe halten. Der Mitbewohner war sowieso nicht da. Ich lebe allein mit meinen 2 Hunden, obwohl beide im Hinterhof waren und währenddessen nicht ins Haus kamen. Ich bin froh darüber, denn der kleinere, ein 20-Pfund-Hund, hat keine Angst und hätte dem Kerl vielleicht in die Wade gebissen, möglicherweise wäre er verletzt oder tot gewesen. Tatsächlich hat er einmal einen Eindringling gebissen, aber das ist eine andere Geschichte. Mein Labrador wäre wahrscheinlich hergekommen, um ihn zu begrüßen, weil er absolut jeden liebt, sogar potenzielle Vergewaltiger. Als wir drinnen waren und er mich noch immer festhielt, sah er sich um. Ich konnte seine Enttäuschung bemerken, weil ich ein Fluchwort murmelnd hörte. Ich habe keinen Flachbildfernseher und keine teure Ausstattung. Ich lebe einfach und unprätentiös. Ich habe einen 15 Jahre alten Fernseher und eine Wii im Schrank, einen CD-Radioplayer mit Regal, 20 Jahre alt und ein MacBook, das war's. Ich feiere Weihnachten nicht, also gab es weder Baum noch Geschenke. Er schubste mich ins Schlafzimmer, das direkt neben dem Wohnzimmer liegt, ohne Flur dazwischen, und warf mich aufs Bett. Ich blieb stehen, konnte mich aber schließlich umdrehen und ihn sehen. Ich hatte furchtbare Angst, ihm in die Augen zu schauen, weil ich ihn nicht provozieren wollte, also konzentrierte ich mich auf seine Schuhe. Sehr markant, die ich später identifizieren konnte. Ich sah auch das große Messer, das er bei sich trug, und ein neuer Adrenalinschub durchfuhr mich. Mir wurde schwindelig, die Sicht verschwamm, als könnte ich nicht ausreichend atmen, obwohl ich nach Luft schnappte. Meine Knie wurden weich, mein Inneres fühlte sich wie Gelee an. Ich war kurz davor, mich zu übergeben. Nie in meinem Leben hatte ich so viel Angst gehabt. Ich sagte ihm, er solle nehmen, was er wolle, mich aber bitte in Ruhe lassen. Daraufhin sagte er: "Zieh die Hose aus", während er sich die Hand in seine eigene Hose steckte, um sich selbst zu befriedigen. Ich sagte: "Okay, aber ich habe AIDS und du musst ein Kondom benutzen. Ich habe welche." Das war tatsächlich nicht wahr, aber ich hoffte, so eine STI oder AIDS zu vermeiden, falls ich überleben sollte. Er grinste höhnisch: "Das habe ich schon öfter gehört. Zieh sie aus." In diesem Moment hatte ich 2 Gedanken gleichzeitig. Er hatte das definitiv schon mal gemacht und verdammt, er war viel zu ruhig. Er war zugelassen, atmete nicht hektisch, seine Stimme zitterte nicht, er schwitzte nicht. Für ihn war es wohl wie ein weiterer Arbeitstag, dieser Abfall menschlichen Fleisches. An seiner Sprache, seinem Tonfall und seiner Haltung erkannte ich mit absoluter Sicherheit, dass er vorhatte, mich zuerst zu töten und mich dann zu berauben. Ich war mir niemals in etwas so sicher. Und dann passierte das Merkwürdigste. Innerhalb von 3 Sekunden wurde ich völlig ruhig und fühlte Klarheit. Mein Kopf war frei, ich konnte sehen, riechen, schmecken und klar denken, wie eine Göttin. Mir wurde bewusst, dass es nur die Adrenalinausschüttung war, aber ich hatte so etwas noch nie erlebt. Ich hörte auf zu zittern und genoss dieses Gefühl einen Moment lang, bevor er den Befehl wiederholte, mir die Hose auszuziehen. Auch tat ich es. Ich war kurz davor, lieb und kokett zu werden, etwas zu sagen wie: Ich bin froh, dass du heute Abend gekommen bist und so weiter. Der Plan war, mich aufs Bett zu legen, mit ihm zu reden und auf den richtigen Moment zu warten, um die Pistole zu ziehen, die ich in einer maßgeschneiderten Tasche hinten auf dem Nachttisch habe. Ich hatte vor, ihm notfalls eine Kugel in die Schläfe zu jagen. Zum Glück musste ich das nicht tun, denn kaum hatte ich mir die Hose ausgezogen, schien er zu denken, er hätte mich unter Kontrolle. Dann tat er das Seltsamste. Er drehte sich um und fing an, im Wohnzimmer herumzusuchen, schob Schränke auf und öffnete einen Wandschrank. Er war nur etwa 3 Sekunden außer Sicht, aber das reichte mir, um an die Waffe zu gelangen. Es ist ein 38er Revolver, ohne Sicherungen oder Komplikationen. Man zielt und drückt ab. Als er zur Tür zurückkehrte, hielt ich ihn bereits im Visier, die Hände ruhig, ohne zu zittern. Ich sagte: Du solltest besser abhauen, du Mistkerl! Ich kam nicht einmal dazu, den Satz zu beenden, denn er reagierte sofort. Oh, Scheiße, sagte er und rannte so schnell weg, wie man es sich kaum vorstellen kann. Ich folgte ihm bis zur Tür, schloss ab, zog mir die Hose wieder an und rief dann die Polizei. Obwohl sie in wenigen Minuten eintrafen, konnten sie ihn nicht fassen. Sie haben ihn bisher nicht erwischt und ich bezweifle, dass sie es jemals tun werden. An den Gegenständen, die er berührt hatte, konnten sie keine Fingerabdrücke sichern. Ich kam völlig unversehrt davon, körperlich und seelisch, und ich erhole mich gut. Vor einigen Jahren zog ich in ein kleines Haus am Stadtrand von Sacramento, Kalifornien. Nach mehreren Jahren in Innenstadtwohnungen wollte ich einen Ort, der mehr Privatsphäre und Ruhe bot. Die neue Nachbarschaft war friedlich, mit gepflegten Häusern und breiten Straßen, gesäumt von hohen Bäumen, weit entfernt vom Stadtlärm, an den ich mich gewöhnt hatte. Schnell fand ich eine angenehme Routine und genoss die Ruhe und Sicherheit, die das Viertel zu bieten schien. Mein Haus war bescheiden, aber gemütlich, ein Bungalow mit nur einer Etage, einem eingezäunten Hinterhof und genug Privatsphäre, um mich wohlzufühlen. Mein Arbeitsplan war anspruchsvoll, oft mit langen Stunden und späten Nächten. Deshalb war Kochen nicht immer praktikabel und oft bestellte ich Essen zum Mitnehmen, besonders an Abenden, an denen die Müdigkeit meine Lust am Kochen übertraf. Eines Oktobernachts, nach einem langen Arbeitstag, kam ich ungewöhnlich erschöpft nach Hause. Die Uhr zeigte gerade 10 Uhr und ich hatte den ganzen Tag über nichts Vernünftiges gegessen. Ich entschied, dass Kochen keine Option war, nahm mein Telefon und bestellte chinesisches Essen bei einem lokalen Restaurant, zu dem ich sonst immer ging. Es war zuverlässig, schnell und hatte immer bis spät geöffnet. Ich schloss die Bestellung ab, erhielt eine Bestätigung mit einer voraussichtlichen Lieferzeit von etwa 30 Minuten. Während ich wartete, räumte ich die Küche auf und bereitete mich auf einen ruhigen Abend vor. Etwa 25 Minuten später ertönte leise die Klingel meiner Tür in dem stillen Haus. Überrascht über die frühe Ankunft, ging ich vorsichtig zur Tür, ein Instinkt, den ich mir in Jahren des Alleinlebens angeeignet hatte. Bevor ich öffnete, schaute ich durch den Türspion, ein Ritual, das ich strikt einhielt. Draußen stand ein junger Mann, etwa in den 20ern. Er trug gewöhnliche Kleidung, eine dunkle Jacke, Jeans und eine Cap mit tief gesenktem Schirm. Doch sofort fiel mir etwas Unheimliches auf. Er hielt weder Essen noch Plastiktüten oder Kartons in der Hand, gar nichts. Verwirrt fragte ich durch die Tür, ob er meine Bestellung habe. Einen Moment zögerte er, dann erklärte er, dass das Essen noch in seinem Auto sei und er versehentlich die falsche Tasche genommen habe. Er wolle meine Bestellung nur bestätigen, bevor er sie zur Tür bringe. Seine Erklärung kam mir seltsam vor. Bei all meinen bisherigen Bestellungen hatte kein Lieferant das Essen zuerst im Auto gelassen. Es ergab keinen Sinn und mein Instinkt schlug Alarm. Höflich, aber bestimmt sagte ich ihm durch die Tür, dass ich wolle, dass er das Essen bis zur Tür bringe, bevor ich öffnete. Er hielt inne, sichtlich überrascht von meiner Bitte. wiederholte, dass das Essen in seinem Fahrzeug sei und versicherte, dass es nur einen Moment dauern würde, wenn ich die Tür öffnete. Seine Stimme klang ruhig, doch eine subtile Dringlichkeit schwang in seinen Worten mit, was meine Skepsis verstärkte. Immer unwohler werdend, bestand ich erneut darauf, dass er das Essen direkt bis zur Tür bringe. Nach einer kurzen Pause stimmte er zu, murmelte etwas leise und drehte sich dann um, ging den Weg zur Straße hinunter. Ich beobachtete ihn durch den Türspion, bis er aus meinem Blickfeld verschwand. Nach einigen Minuten war klar, dass er nicht zurückkehren würde. Ich fühlte mich erleichtert, wenn auch verwirrt. Sofort rief ich das Restaurant an, um die seltsame Situation zu klären. Als der Manager antwortete, schilderte ich die Ereignisse. Er schien überrascht, überprüfte zweimal die Aufzeichnungen und versicherte mir schließlich, dass meine Bestellung das Restaurant noch nicht verlassen hatte. Mein tatsächlicher Lieferant war noch dabei, das Essen fertig zu machen. Ein Schauer der Beklemmung lief mir über den Rücken, als mir bewusst wurde, dass der Mann an meiner Tür nicht vom Restaurant war. Besorgt rief ich die nicht dringende Notrufnummer an, um den Vorfall zu melden. Die Mitarbeiterin nahm meine Angaben auf, versprach, dass eine Streife das Viertel überprüfen würde und riet mir, wachsam zu bleiben. Als ich auflegte, spürte ich, wie mein Herzschlag beschleunigte und sich die Angst in meinem Bauch festsetzte. Etwas stimmte hier ganz und gar nicht. Ich verschloss alle Fenster und überprüfte jede Tür sorgfältig, besonders die Hintertür, um sicherzugehen, dass sie gut gesichert war. Nach einigen angespannten Minuten zwang ich mich zur Ruhe und versuchte zu rationalisieren, dass der Mann sich wahrscheinlich nur geirrt hatte. Kurz darauf traf meine echte Bestellung ein, überbracht von einem freundlichen älteren Lieferanten, den ich schon kannte. Seine beruhigende Anwesenheit ließ mich aufatmen und ich konnte relativ entspannt essen. Etwa 20 Minuten nach der Abfahrt des echten Lieferanten hörte ich jedoch ein leises Geräusch von hinten am Haus. Es war kaum hörbar, ein sanftes Kratzen. Doch in der Stille des Hauses kam es mir ohrenbetäubend vor. Ich blieb regungslos stehen und lauschte aufmerksam. Ein weiteres leises Kratzen folgte, diesmal absichtlich. Ich wusste sofort, was es war. Sie prüften vorsichtig den Türknauf der Hintertür. Panik überkam mich, doch ich behielt genug Ruhe, um mich leise zum Telefon zu bewegen und 911 zu wählen, flüsternd zur Operatorin, während die Geräusche an der Hintertür anhielten. Innerhalb weniger Minuten erleuchteten die blinkenden Lichter der Streifenwagen das Viertel, spiegelten sich in meinen Fenstern und warfen unheimliche Muster an die Wände. Nervös beobachtete ich, wie die Beamten schnell über mein Grundstück gingen, bis sie schließlich sanft an meine Haustür klopften und mir versicherten, dass ich sicher sei. Sie hatten den Eindringling nicht gefunden, aber es gab klare Spuren, dass jemand versucht hatte, die Hintertür aufzubrechen, mit sichtbaren Kratzern am Holz und Schloss. Die Polizei blieb, um zu ermitteln, meine Aussage aufzunehmen und die Sicherheitskameras der Nachbarn zu überprüfen. 2 Tage später kontaktierte mich ein Detective mit beunruhigenden Neuigkeiten. Der Mann an meiner Tür war kein Lieferant. Dank der Überwachungsbilder der Nachbarschaft fanden die Ermittler heraus, dass er ein Fahrzeug ohne Kennzeichen einige Straßen weiter geparkt hatte, außerhalb der Sichtweite. Noch schockierender erklärte mir der Detective, dass man annahm, der Mann habe meine Adresse illegal erhalten, indem er mir von einem Supermarkt, den ich Anfang der Woche besucht hatte, gefolgt war. Die Ermittler überprüften die Überwachungsbilder dieses Supermarkts und entdeckten den Mann in der Nähe meines Autos auf dem Parkplatz, wie er meine Bewegungen genau beobachtete. Später wurde er beim Notieren meines Nummernschilds gefilmt. Die Detectives kamen zu dem Schluss, dass er wahrscheinlich über einen unbefugten Kontakt Zugriff auf vertrauliche Daten erhalten hatte, ein erschreckender Verstoß, der mich wütend und verängstigt zurückließ. Die Polizei versicherte mir, dass sie weiter nach dem Verdächtigen suchen würden und rieten mir, die Sicherheitsmaßnahmen meines Hauses zu verstärken. Wochenlang kämpfte ich mit einem Gefühl der Verwundbarkeit. Ich fühlte mich nicht mehr sicher in meinen eigenen Wänden, also installierte ich Sicherheitskameras, Bewegungsmelderlichter und verstärkte jedes Schloss meines Hauses. Monate vergingen, bis die Detectives schließlich berichteten, dass sie den Täter identifiziert und festgenommen hatten. Er hatte versucht, ähnliche Belästigungen und Stalking-Aktionen anderswo mit denselben beunruhigenden Methoden durchzuführen. Obwohl er in Gewahrsam war, blieb mein Sicherheitsgefühl dauerhaft beeinträchtigt. Jahre sind seit dieser schrecklichen Nacht vergangen, aber die Angst hat mich nie ganz verlassen. Ich habe gelernt, dass Gefahr still und getarnt auftreten kann, sogar in Form einer harmlos wirkenden nächtlichen Essenslieferung. Bis heute bin ich vorsichtig, überprüfe stets gründlich, bevor ich die Tür öffne und erinnere mich an jene beunruhigende Erfahrung in Sacramento, als eine scheinbar gewöhnliche Nacht fast zu einem lebendigen Albtraum wurde. Ich kaufte im August 2021 ein kleines Apartment von etwa 900 Quadratfuß. Ich hatte gerade eine schlechte Beziehung hinter mir, in der mein Ex mich verbal und körperlich misshandelt und mich dann im Sommer 2020 belästigt hatte. Der Staat erhob Anklage gegen ihn, nachdem er mich in einem Vorfall gewürgt hatte. Als ich diesen Ort kaufte, steckte ich noch mitten in all dem und wartete darauf, im Oktober 2021 gegen ihn aussagen zu müssen. Aber ich war froh, mein altes Zuhause zu verlassen, weil mein Ex mir monatelang nach der Nacht, in der er mich gewürgt hatte, Fotos von meinem Auto schickte, egal wohin ich fuhr. Er wusste offensichtlich, wo mein Haus war und dass ich dort lebte, also war das hier ein Neuanfang. Ich hatte bereits eine einstweilige Verfügung gegen ihn, in der meine Adresse bei meinem alten Zuhause registriert war. Ich änderte die Adresse der Verfügung nicht auf mein neues Apartment, weil er sonst rechtlich über meine neue Adresse informiert worden wäre, da er sich 300 Fuß von mir fernhalten muss, und ich hielt es für sicherer, es nicht zu tun. Ich habe auch eine einstweilige Verfügung, die ihm verbietet, sich mir auf weniger als 300 Fuß zu nähern. Ich zog in mein Apartment, kaufte mir ein neues Auto, änderte mein Aussehen ein wenig und hielt mich bedeckt. Es sei angemerkt, dass das Stalking im Dezember 2020 aufhörte, als er angeblich eine neue Freundin bekam. Ich war erleichtert, aber natürlich immer noch verängstigt. Also war der Umzug mein letzter Schritt, um Trost zu finden. Im September 2021 war ich allein in meinem neuen Zuhause, saß auf dem Sofa im Wohnzimmer und machte FaceTime mit meiner besten Freundin. Mein Apartment hatte ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein kleines Büro im Erdgeschoss. Die hintere Veranda, die vom Wohnzimmer ausging, war irgendwann geschlossen und in ein Büro umgewandelt worden. Die Tür vom Wohnzimmer ins Büro war eine Schiebetür aus Glas und auch die Tür vom Büro zum öffentlichen Bereich hinten war eine Schiebetür aus Glas. Ich saß im Wohnzimmer direkt neben der Glastür, glücklicherweise geschlossen und verriegelt, die ins dunkle Büro führte, mit geschlossenen Jalousien. Ich hörte ein lautes Klopfen aus dem Büro und erstarrte. Mir stellten sich die Nackenhaare auf und ich hatte das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Ich sagte meiner Freundin, dass jemand versuchte einzubrechen, rannte in die Küche, um ein Messer zu holen und ging zur Haustür, um sie abzuschließen. Ich war wie gelähmt, still und voller Angst. Plötzlich klingelte es und ich sprang auf. Ich schaute durch den Türspion und es war ein Typ, den ich seit einiger Zeit sah. Ich hatte vergessen, dass ich ihn eingeladen hatte. Ich ließ ihn herein und fragte ihn mehrmals, ob er versucht hatte, durch die Hintertür reinzukommen, und er schwor das nicht. Dann nahm er ebenfalls ein Messer und ging nachsehen, wobei er mir sagte, ich solle die Polizei rufen. Als er ins Büro ging, war die Hintertür nicht abgeschlossen, aber es lag ein Holzstab in der Schiene, der dafür sorgte, dass sich die Tür 2 bis 3 Zoll öffnen konnte, bevor sie laut anschlug, genau wie das Geräusch, das ich gehört hatte. In der Nähe der Hintertür stand mein Schreibtisch und meine Wasserflasche war irgendwie nach draußen bewegt worden. Jemand hatte versucht einzudringen und ich vermutete, er hatte die Flasche bewegt, um mich zu erschrecken. Die Polizei kam und fand große Fußabdrücke und große Handabdrücke am Fenster meines Schlafzimmers, was bestätigte, dass es nicht der Typ war, den ich sah, da er relativ kleine Hände hat und die Abdrücke nicht übereinstimmten. Wahrscheinlich hatten sie es zuerst am Fenster versucht. Wenn ich sage, dass ich Todesangst hatte, meine ich das ernst. Jemand hat definitiv versucht, zu mir zu gelangen. Ich verdreifachte danach meine Sicherheitsmaßnahmen. Ich installierte eine Kamera vorne und ein Kameraschild an jedem Fenster sowie Alarme, die ausgelöst werden, wenn sich Türen von der Wand entfernen und auch für die Fenster. Ich schlief wochenlang mit einem Auge offen. Ich war bis ins Mark durchgefroren. Einige Monate später war der Typ, den ich traf, bereits mein Freund und lebte praktisch bei mir. Ich fühlte mich viel sicherer und hatte diese Nacht fast vergessen. Ich habe jetzt auch eine Waffe. Er brachte mir bei, sie sicher zu benutzen und hielt die Hintertür immer abgeschlossen. Mein Freund und ich fuhren im Februar aus der Stadt und eine Freundin passte auf meine Katze auf. Sie ist sehr gesund und frisst nie etwas anderes als ihr vorbereitetes Futter. Das wird später noch wichtig. Wir verbrachten ein paar Tage in einem Skigebiet und alles war in Ordnung. Meine Freundin schaute einmal am Tag nach meiner Katze und dem Haus. Ich konnte auf der Kamera sehen, wie sie rein und raus ging. Wir kamen von einer langen Reise zurück und ich ging sofort in die Speisekammer, um meine große Tüte Skittles zu holen, die ich jeden Abend esse und während der Reise nicht hatte, aber sie waren nicht da. Ich fand das zuerst seltsam, vermutete aber, meine Freundin hätte sie vielleicht genommen, obwohl ich mich erinnerte, sie nie etwas anderes als Huhn und Reis essen gesehen zu haben. Ich schrieb ihr und sie sagte, nein, sie esse keine Süßigkeiten. Ich ließ es gut sein und kaufte am nächsten Tag neue. 2 Wochen später wollte ich nach der Arbeit mein nächtliches Skittles-Ritual machen und jetzt lagen 2 geöffnete Tüten auf meinem Regal in der Speisekammer. Ich wünschte, ich würde das erfinden, aber ich hatte ein ungutes Gefühl. Mein Freund kam sogar nach Hause und sagte, oh, du hast deine Skittles gefunden. Und ich erklärte ihm, dass ich nicht wusste, wie sie dorthin gekommen waren. Wir ließen es auf sich beruhen. Vor 2 Wochen fuhren wir wieder aus der Stadt, nur für eine Nacht, um seine Eltern zu besuchen. 1 Stunde entfernt. Die Kamera war eingeschaltet, aber wir bemerkten etwas, als wir zurückkamen. Wir hatten Amazon-Pakete, die meine Kamera nicht bei der Lieferung erfasst hatte. Ich erhielt nie eine Benachrichtigung. Meine Kamera ist direkt über der Haustür angebracht und sieht den gesamten Bereich vom Auto bis zur Straße. Es ist ein Bewegungssensor und er erfasst normalerweise sogar vorbeifahrende Autos, aber er zeichnete den Lieferanten nicht auf, der 15 Fuß bis zu unserer Tür ging, die Pakete stapelte und wieder ging. Ich dachte nicht weiter darüber nach und wir gingen hinein. Bevor wir für diese Reise aufbrachen, hatte ich im Schlafzimmer Xbox gespielt. Wir haben auch einen Roku am Fernseher, aber wir hatten ihn den ganzen Tag nicht benutzt. Wir kamen ins Schlafzimmer und mein Freund schaltete den Fernseher ein. Der Roku war an und in einer zufälligen Streaming-App geöffnet, mitten in einem beliebigen Film pausiert. Wir sahen uns völlig verwirrt an. Es war ein kostenloser Film, also war kein Login nötig. Ich war völlig verängstigt. Mein Freund versuchte es zu rechtfertigen und meinte, vielleicht hätte die Katze die Fernbedienung gebissen, aber das ergab keinen Sinn. Sie hat das noch nie gemacht. Ich hatte das Gefühl, meine Seele würde meinen Körper verlassen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass jemand in meinem Haus war. Zu allem Überfluss habe ich im Badezimmerschrank kleine Organizer-Schalen mit Haargummis, Zahnstocher und Wattestäbchen und so weiter, die ich alle paar Monate auffülle. Heute war wieder Auffülltag. Ich bin sehr organisiert und weiß, wann ich Dinge nachkaufen muss und wann ich keine Vorräte mehr habe, die ich unter der Spüle aufbewahre. Ich ging, um die Wattestäbchen und Zahnstocher zu holen, und sie waren weg. Ich hatte im Dezember 1000 Wattestäbchen gekauft. Es ist unmöglich, dass ich sie alle bis April benutzt habe. Und von den Zahnstochern will ich gar nicht erst anfangen. Ich wusste, dass ich noch welche hatte. Mein Freund glaubt mir jetzt zu 100% und beginnt, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Ich weiß nicht, wie jemand hätte hineinkommen können. Entweder funktioniert die Kamera nicht richtig, oder jemand hat einen Schlüssel für die Hintertür und ist hereingekommen. Mir ist schlecht und ich habe das Gefühl, dass sich jemand über uns lustig macht. Ich dachte, ich wäre vielleicht schlafwandelnd, aber das erklärt weder die Skittles noch den Roku. Ich habe geheime Verstecke, falsche Wände und alles überprüft. Ich bin wirklich verängstigt und dachte, ich bringe das hierher, um Meinungen zu bekommen. Ich würde es meinem Ex nicht zutrauen, dass er das tut. Er saß 10 Tage im Gefängnis für das, was er mir angetan hat, und jetzt ist er ein freier Mann, der draußen herumläuft. Ich glaube, deshalb belastet mich das alles so sehr. Bin ich paranoid oder kann sich jemand eine Erklärung dafür vorstellen?